Okay, mein Thema, die Bibel, Gottes und oder Menschenwort. Wie lesen wir die Bibel richtig? Ein Beitrag zum Schriftverständnis und zum Umgang mit der Bibel. Es gibt meiner Meinung nach zwei Fragen, die fürs Christentum grundlegend sind und an denen sich alles Weitere entscheidet. Die eine ist, womit haben wir es in der Bibel zu tun? Und die andere ist, wer ist Jesus, der als Christus bekannt wird? Christen ist die Bibel allgemein wichtig und sie glauben an Jesus. Das ist allen gemeinsam, das müsste sie verbinden. Darin müssten sie sich einig sein, ganz einig und eins. Und das sind sie aber nicht. Und oft überhaupt nicht. Manchmal denke ich, und ich fürchte, dass ich recht habe, dass unsere evangelische Kirche von genau drei Dingen zusammengehalten wird. Das eine ist Kindertaufe, das andere ist Kirchensteuer und das dritte ist eine Reihe gleichlautender frommer Begrifflichkeiten, die jeder völlig anders versteht. Und das bedeutet, dass von innerer Einheit da eigentlich nichts mehr bleibt. Und der Grund dafür sind unterschiedliche Bibelverständnisse. Auch wer Jesus war und was sein Kommen bedeutet oder was das Kreuz bedeutet oder nicht bedeutet, ist ja völlig kontrovers. Und auch von Jesus wissen wir nur aus der Bibel, vorwiegend jedenfalls, fast nur. Und von daher hat die Frage nach dem Bibelverständnis tatsächlich Vorrang vor allen anderen Fragen. Und wenn unterschiedliche Bibelverständnisse aufeinander prallen, dann ist in allen anderen Themen, im theologischen Bereich, im geistlichen Bereich, in ethischen Fragen, kaum eine Einheit möglich. Wir landen, wenn wir es gründlich diskutieren, immer wieder beim Schriftverständnis. Jede Sicht oder jedes Vorverständnis von der Bibel, das ich habe, hat bestimmte Methoden zur Folge. Und diese Methoden, mit denen wir die Bibel lesen und untersuchen, führen zu bestimmten Ergebnissen. Und das ist jeweils in sich logisch und konsequent, bestätigt sich gegenseitig. Von da ist jeder überzeugt von seiner Sicht, ganz klar, darf er auch sein. Das Problem ist nur, dass diese verschiedenen Sichtweisen nicht miteinander kompatibel sind. Und deshalb wird man sich auch in anderen Fragen im Grunde genommen nicht einigen. Also womit haben wir es mit der Bibel zu tun und die Folge daraus, welche Methoden sind ihr angemessen? Wie kann ich mich ihr nähern? Erwartet jetzt bitte keinen hochwissenschaftlichen Vortrag. Ich bin kein Professor, auch nicht Dozent, sondern Dorfpfarrer oder Kleinstadtpfarrer. Und die Zeiten, wo man sich möglichst kompliziert ausdrückt, damit es nur Eingeweihte verstehen, sind bei mir schon lange vorbei. Das heißt, ich bemühe mich so zu reden, dass es jeder versteht und ich mache das auch jetzt so. Und ich hatte jetzt auch im Dienst, man hatte einiges zu tun als Pfarrer auch, jetzt nicht unbedingt die Zeit, sondern mal einen Haufen Bücher da zu studieren, sondern ich sage einfach das, was so in meinem Herzen dazu ist. Ja? Ich lese täglich die Bibel und von daher denke ich, von diesem Buch verstehe ich schon ein bisschen was. Und so sage ich einfach, was mir zu dem Thema wichtig ist und wie ich das sehe. Die Bibel, Gottes Wort oder Menschenwort oder beides, was ist sie? Wenn sie nur Gottes Wort ist, müsste ich sie anbeten. Wenn sie nur Menschenwort ist, dann kann und muss ich sie behandeln, wie jedes andere Buch auch. Und wenn sie beides ist, dann ist die spannende Frage, in welchem Verhältnis steht das zueinander? Wie sortieren wir das auseinander? Kann man das überhaupt? Und wie gehen wir dann mit dem Ganzen um? Wie lesen wir sie richtig? Gibt es da nur eine Antwort? Alles andere ist dann falsch. Also ich lese die Bibel richtig, du liest sie falsch. Nur ein Fundamentalist ist ein richtiger Christ. Oder sind die sogenannten Fundamentalisten gar keine Christen, sondern nur religiöse Extremisten? Oder ist alles richtig in gewisser Weise? Also, man muss einfach nur schauen, jeder, was für ihn wahr ist und richtig ist und passt. Unsere Kirche kennt ja eigentlich nur einen wirklich Heiligen. Den kennt ihr sicher auch, das ist Sankt Pluralismus. Wie dem auch sei, einige Impulse oder Anstöße möchte ich euch gern auf den Weg geben. Wie liest man die Bibel richtig und was ist dazu nötig? Und ich fange mal ganz schlicht an. Zunächst, dass man das Alphabet beherrscht und dass man lesen kann. Man kann jeder die Bibel lesen und auch etwas verstehen und hat was davon. Wer es in den Originalsprachen lesen kann im Urtext, ist von deutlichem Vorteil. Er versteht sehr viel mehr, weil jede Übersetzung hoffentlich ihre Stärken hat, aber eben auch ihre Schwächen. Also jede Übersetzung kann nur einen Teil dessen transportieren, was der Urtext sagt. Und dafür legt sie mitunter anderes mit rein, was der Urtext nicht sagt. Und das lässt sich auch kaum vermeiden. Jemand sagte mal, es ist etwas Extremes formuliert, jede Übersetzung ist ein Verrat. Das lässt sich jetzt nicht zu hundertprozentiger Zufriedenheit lösen. Abgesehen davon darf man und kann man die Bibel sehr verschieden lesen und verstehen. Wir sind freie Wesen und die Bibel hält das aus, hat es schon immer ausgehalten. Also historisch interessierte Menschen werden da eine Menge Material finden, wo sie sich bilden können. Literaturliebhaber werden ganz viel tolle Sachen finden, kommen auf ihre Kosten. Wer Spannung sucht, kann Richter lesen oder Samuel, oder wer Epos sucht und Poesie, kommt bei Hiob auf seine Kosten oder im Psalmen oder im Hohen Lied. Man kann gewisse Kapitel bei Ezekiel oder Offenbarung als Science Fiction lesen. Man kann Moral und Werte studieren in der Bergpredigt. Man kann Theologie studieren, dogmatische Aussagen im Römerbrief. Man kann überall spirituelle Erfahrungen suchen und da auch fündig werden. Und wer damit gar nichts im Sinn hat, mit spirituellen Dingen, findet trotzdem eine ganze Menge Bedenkenswertes noch und fürs Leben Hilfreiches. Also egal, mit welchem Verständnis und Interesse ich erstmal rangehe, ich kann die Bibel auf jeden Fall mit persönlichem Gewinn lesen. Also einfach mal lesen und mit einer Übersetzung beginnen, die man versteht. Aber es geht natürlich noch um mehr. Die Bibel, was für ein Buch ist das? Ein einzigartiges, das wisst ihr. Es ist kein anderes Buch in so einem langen Zeitraum entstanden, 1600 Jahre, unter der Beteiligung von vielen Schreibern, wenigstens 40, vielleicht auch mehr. Dabei hat es trotzdem eine wunderbare Einheit in sich, empfinde ich zumindest. Die ganze Büchersammlung oder Bibliothek, Bibel kommt ja von Biblos, heißt schlicht Buch. Eigentlich ist Biblos der Bast, der Papyrusstaude. Stand dann für Papier und letztlich für Buch, wenn man es genau nehmen will. Aber von daher ist die Bibel das Buch. Manche sagen auch das Buch der Bücher. Man findet hier nicht nur Kapitel, es sind eben 66 Bücher. Das macht es manchmal schwierig, sich da auszukennen und zurechtzufinden. Was uns gar nicht mehr auffällt als Insider, ist, dass die Sätze nummeriert sind. Hat man auch nicht so häufig sonst. Ja, das kann es kompliziert machen. Es geht in allen Büchern um Menschen und Menschliches. Da wird nichts verschwiegen, wird nichts beschönigt. Das ist manchmal richtig verstörend, wenn man das so liest, was da so los war, was die getrieben haben, auch die Frommen getrieben haben. Manchmal kaum auszuhalten. Aber die Bibel zeigt eben auch die Abgründe des menschlichen Herzens und des menschlichen Verhaltens. Und sie zeigt das Versagen der größten Helden und der edelsten Menschen. Und darin unterscheidet sich die Bibel von Propagandaliteratur und auch von vielen Geschichtsbüchern. Und am Wesen des Menschen, am grundlegenden Wesen des Menschen, hat sich meiner Meinung nach trotz allem Fortschritt nicht allzu viel geändert. Von daher lohnt das Lesen der Bibel immer wieder und man entdeckt da einiges über sich selbst und über andere. Die
Bibel das große Buch vom Menschen, sagen manche, und das ist auch so. Aber nicht alles. In allen Büchern geht es um Gott oder Göttliches, manchmal sehr offensichtlich, manchmal sehr verborgen, wie im Buch Esther, kommt der Gottesname gar nicht vor. Oder im Hohen Lied der Liebe, eine Sammlung von Liebesgedichten. Und man kann die Bibel tatsächlich als eine einzige Liebesgeschichte sehen. Nämlich die Geschichte, wie Gott für seinen Sohn eine Braut sucht. Wie Gott für seinen Sohn eine Braut sucht. Und am Ende findet die Hochzeit statt. Als wenn man einen roten Faden durch die Bibel sucht, tatsächlich wäre das einer. Gott sucht für seinen Sohn eine Braut und er braucht lange Zeit, bis er die endlich fertig hat. Oder überhaupt die Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, das ist der Fokus. Und wenn ich die Bibel verstehen will, muss ich den Fokus verstehen. Die Dinge werden nicht um ihre Selbstwillen berichtet. Es geht auch nicht um irgendwelche Vollständigkeiten um der Vollständigkeit willen. Und wenn ich die suche, wenn ich von allem alles wissen will, werde ich von der Bibel an bestimmten Stellen unbefriedigt zurückgelassen. Das ist so. Die Bibel kann auch schweigen. Und sie lehrt uns das Schweigen. Etwas, was Theologen oft schlecht können. Aber sie enthält alles, was wir von Gott wissen können und müssen, um eine heilsame Beziehung zu ihm zu haben. Das ja. Was ist der Bibel angemessen? Sie ist ein einzigartiges, besonderes Buch und deshalb hat die Frage durchaus ihre Berechtigung. Wie lese und verstehe ich sie richtig? Welche Methode ist die richtige? Der methodologische Hauptsatz wissenschaftlichen Arbeitens lautet, jede Methode, die zur Erlangung von Informationen über ein Objekt oder zu dessen Veränderung und Bearbeitung führen soll, muss dem jeweiligen Untersuchungsobjekt angemessen sein. Ich sage das nochmal. Jede Methode, die zur Erlangung von Informationen über ein Objekt oder zu dessen Veränderung und Bearbeitung führen soll, muss dem jeweiligen Untersuchungsobjekt angemessen sein. Ich kann es auch kürzer sagen, der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. So sollte es zumindest sein. Auf jeden Fall beeinflussen meine Methoden immer auch das Ergebnis und fließen dort mit ein. Das ist für die Physik wichtig, muss ich dort sehr beachten, aber eben auch beim Bibellesen. Wenn die Bibel ein Buch ist wie jedes andere, dann kann ich die Bibel lesen und analysieren wie jedes andere Buch auch. Wenn die Bibel ein Märchenbuch ist, dann kann ich sie lesen wie ein Märchenbuch und moralisch davon profitieren. Wenn die Bibel ein Charakterbuch ist über den Menschen, dann kann ich sie tiefenpsychologisch analysieren und komme zu entsprechenden Ergebnissen. Und das kann sehr interessant sein und sehr bedenkenswert sein. Das kann man tun, die Bibel hält das aus. Ob es der Bibel wirklich angemessen ist und am Ende gerecht wird, ist eine andere Frage. Oder ob es an den Rand führt, eher oder vielleicht sogar auf Abwege. Der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis oder sollte ihn bestimmen. Da ist jetzt die Frage, was ist die Bibel nur für ein Gegenstand? Was ist sie für ein Buch? Einzigartig mit verschiedensten Inhalten? Literatur mit verschiedenen Literaturgattungen, ja, sogar mit ganz eigenen Literaturgattungen, die es sonst gar nicht gibt. Die Frage ist das alles. Dann gibt es Selbstaussagen der Bibel. Das heißt, sie sagt Dinge über sich selber, was sie ist. Und wenn ich nach dem richtigen Weg des Lesens und des Verstehens suche, dann und nach den angemessenen Methoden, die Bibel zu untersuchen, dann sollte ich diese Selbstaussagen beachten und auch ernst nehmen. Das ist wie bei einem Menschen. Wenn ich einen Menschen kennenlernen will, dann sollte ich auch mal ernst nehmen, was er selber über sich sagt. Das ist durchaus wichtig dabei. Was sagt die Bibel über sich selbst?
Viele sagen, das habt ihr sicher auch schon öfter gehört, die Bibel ist ein Glaubenszeugnis. Glaubenszeugnis bedeutet, Menschen aus verschiedenen Zeiten und Gegenden und in verschiedenen Situationen bezeugen darin ihren Glauben. Also, sie berichten, was sie erlebt haben, oder sie interpretieren das, was sie erlebt haben, ihrem Glauben entsprechend. Und sie geben ihrer Glaubensüberzeugung eine literarische Gestalt. Darin liegt sicher viel Richtiges, aber es reicht nicht. Glaubenszeugnisse gibt es viele. Das macht die Bibel überhaupt noch nicht einzigartig. Das qualifiziert sie noch nicht. Nur von einem Glaubenszeugnis zu reden oder die Bibel einfach so als Glaubenszeugnis zu bezeichnen, wird ihr meiner Meinung nach nicht gerecht. Oder nochmal anders, als Christen halten wir normalerweise Andachten. Andacht heißt, ich denke an etwas, zum Beispiel an Gott. Und dann sagen wir gern, achtet mal drauf, wie oft wir das sagen, ich habe mir mal Gedanken gemacht über. Und dann kommen die Gedanken, die man sich über Gott und die Welt gemacht hat. Das darf man tun, ist alles in Ordnung. Das ist ein beliebter Sport bei den Christen. Aber die Frage ist die Bibel auch so entstanden? Also haben sich Menschen Gedanken gemacht über Gott und die Welt und haben das dann, was ihnen da so kam, aufgeschrieben. Also haben sich überlegt, woher kommt das alles? Es muss einen Schöpfer geben. Wie könnte das gewesen sein? Dann haben sie das aufgeschrieben und einen Schöpfungsbericht geschrieben oder mehrere. Und so nach und nach hat sich dann der Glaube an den einen Gott entwickelt aus so verschiedenen Ansichten, die es da so gab, die dann irgendwie mal zusammengeflossen sind. So eine Evolution der Religion, die dann in dem einen Gottglauben irgendwo gipfelte oder so. Und wenn das so war, dann sagt man, gut, da finden wir hier verschiedene Spuren in der Bibel, das können wir dann nur erforschen und können es rekonstruieren. Ja, und dann haben wir diese Bibel als Glaubenszeugnis aus vergangenen Zeiten, aus menschlichen Bemühungen heraus entstanden, durch menschliche Bemühungen zu verstehen. Ich glaube nicht, dass es das ist. Und ich glaube nicht, dass es so war. Und diesen Ansatz von unten nach oben, also vom Menschen zu Gott hin, teile ich persönlich nicht. Mein Ansatz ist ein anderer. Wenn Gott tatsächlich Gott ist, also das, worüber hinaus nichts Höheres gedacht werden kann, wenn Gott Gott ist, dann kann ich als Mensch ihn überhaupt nicht erkennen. Es geht nicht. Die Erkenntnistheorie sagt, ein System kann sich selbst nicht vollständig erkennen. Auf Deutsch, wir erkennen nur, was uns unterlegen ist. Wir erkennen uns nicht mal selber vollständig. Kann jeder bei sich probieren. Wir kriegen das nicht hin. Ich muss, wenn ich etwas erkennen will, sozusagen von oben drauf schauen können. Ich brauche einen Abstand dazu und es muss mir unterlegen sein, buchstäblich unterlegen sein, dass ich draufschauen kann und es analysieren kann. Das ist einfach jetzt Erkenntnistheorie. Auch ein Computer oder ein System oder ein Tier, nichts kann sich selber vollständig erkennen. Es muss etwas Höheres geben und das kann das Niedrigere erkennen. Es geht nicht anders, ganz grundlegend. Das heißt, wir haben von uns aus gar keine Chance, Gott den Höchsten zu erkennen. Was geht, ist, dass das Höhere sich dem Niedrigeren mitteilt. Und ich mache das gerne an einem Bild deutlich. Wir haben drei Dimensionen, Länge, Breite, Höhe. Und wir denken uns mal eine Dimension weg. Wir wären ja so Flächenwesen, also würden nur Fläche kennen. Zweidimensionales Wesen, ich nenne es mal Zweidim. Zweidim. Und Zweidim Für das gibt es kein Oben und Unten, nur das, was hier drauf ist. Und das kann, wenn hier oben meine Hand ist, die Hand nie erkennen. Die gibt es gar nicht. Es kann auch seine Fläche nicht mit einem Mal erfassen. Die ist ja gleichzeitig da, aber es kann nur nacheinander erfassen, was hier drauf ist, indem es hin und her und rauf und runter geht. So. Wenn ich mit einem Mal sehen will, müsste ich drauf gucken können. Kann Flächenwesen nicht. Dagegen kann ein dreidimensionales Wesen natürlich sofort die Fläche erkennen. Es ist oben drüber. Und sieht es auf einmal. Dazu kommt aber, dass das Niedrigere am Höheren immer mit enthalten ist. Das ist schlichte Physik, ne? Also der Körper hat immer auch die Fläche und alle Eigenschaften der Flächen. Aber die Fläche hat nicht automatisch die Eigenschaften des Höheren, des Körpers. So. Ein zweidimensionales Wesen kann niemals in die dritte Dimension aufsteigen und dann auf sich selber schauen oder noch weiter. Aber ein dreidimensionales Wesen könnte sozusagen auf die Fläche kommen. Das ist kein Problem. Und kann hier Spuren hinterlassen oder es könnte hier einen Schatten drauf werfen. Und dann sehen die Zweidims, irgendwas ist hier noch. Hier ist es einmal dunkel, diesen Bereich. Und dann kann es überlegen, warum das so ist. Und seine eigene Schlussfolgerung ziehen. Und vielleicht merkt es, es gibt etwas Höheres, wie wir sagen würden, wobei ein Zweidim das nicht sagen kann, was Höheres, weil es das als Wortschatz natürlich nicht hat. Aber wenn das Dreidim einem Zweidim etwas mitteilt, vielleicht in der Sprache des Zweidims, dann kann es das aufnehmen. Ja? So. Wenn wir das jetzt mal übertragen, wir Menschen in der Raum-Zeit-Dimension, viel mehr kennen wir nicht, und Gott in der höchsten Dimension, in der unendlichsten Dimension, die wir überhaupt nicht mehr denken können. Wir können von uns aus Gott nicht erkennen. Das kann nicht funktionieren. Aber Gott kann sich sehr wohl den Menschen mitteilen, in vielfältiger Weise. Er kann sich hier runterbegeben. Und kann uns von sich aus Informationen von sich geben. Sodass wir einen Eindruck, wenn auch niemals vollständig, wir können Gott niemals vollständig erkennen, müssen wir nicht denken, aber dass wir einen Eindruck von Gott bekommen, wer er ist und was er will. Und diesen Vorgang, der sich das Höhere dem Niedrigeren mitteilt, nennt die Bibel Offenbarung. Also Gott nimmt den Vorhang weg und wir können plötzlich dahinter sehen, was uns sonst verborgen ist. Von uns aus kriegen wir es auch nicht mit. Der Höchste und Unbeschränkte lässt sich herab und teilt sich uns begrenzten irdischen Wesen mit. Und die Bibel ist voll von solchen Selbstmitteilungen Gottes. Gott hat gesprochen, heißt es. Schon im Alten Testament haben wir diese Redewendung, Gott sprach, über 2000 Mal. Gott hat gesprochen. Menschen haben das wie auch immer gehört. Sie haben das aufgenommen. Vieles haben sie auch gesehen, in Visionen sogar sehr häufig. Prophetie ist in der Regel mit Visionen verbunden. Manche Propheten waren wie in einem Film drin, wie in einer Wirklichkeit entrückt und haben das erlebt und dann weitergegeben. Und der Höhepunkt dieser Offenbarung, bildlich gesprochen, wurde das Dreidim ein Zweidim, sodass die Zweidims hören, sehen und tasten konnten, was das Dreidim ist. Mit anderen Worten, das Wort, ewige Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch. Also Gott, die höchste Dimension, kam in unsere Dimension hinab, wurde so ein zweidimensionales Wesen im Bild gesprochen, sodass wir erstmal mit ihm was anfangen konnten und dort genau oder so gut, wie es uns möglich ist, überhaupt ablesen können, spüren können, was es mit Gott auf sich hat. Gott wurde Mensch. Und was ist demnach die Bibel? Die Bibel ist die Urkunde von der Offenbarung Gottes. Die Urkunde von der Offenbarung Gottes. Und das meine ich jetzt im doppelten Sinne. Urkunde, Ur ist das ganz am Anfang, also die erste, die ursprüngliche Kunde. Und dann Urkunde im Sinne von Dokument, Originaldokument.
Das heißt, hinter diese Urkunde können wir nicht zurück. Es gibt nichts, was ursprünglicher wäre oder was höhere Autorität hätte. Auch wenn klar ist, diese Urkunde wurde in menschlicher Sprache verfasst. Und menschliche Sprache hat damals wie heute ihre Grenzen. Sprache ist ja nur ein Vehikel, wo ich versuche, etwas zu transportieren. Und der Verstehenshorizont des Sprechers und auch des Hörers ist begrenzt, immer, damals und heute genauso. Und trotzdem ist die Bibel die Urkunde von der Offenbarung Gottes. Die erste ursprüngliche dokumentierte Kunde von höchster Autorität, hinter der wir nicht zurück können. Und diese Urkunde ist übrigens vielfach beglaubigt. Zu diesen Beglaubigungen zähle ich, dass sich Voraussagen prophetischer erfüllt haben. Ich zähle dazu Bestätigungen, die es gibt durch die Archäologie und übrige Geschichtsschreibungen. Weites Thema, manches scheint da zu widersprechen, anderes entspricht dem, kommt auch darauf an, wie man das sieht und auswertet, interpretiert. Trotzdem gibt es da ganz viele Bestätigungen. Und Bestätigung ist auch die Kraft, die diese Worte haben und die Menschen aller Jahrhunderte immer wieder erfahren, was diese Worte bewirken, wo man merkt, die haben eine Qualität, die ist den anderen Worten einfach überlegen. Und Menschen kommen zu denselben Erfahrungen wieder. Sicher, Menschen haben das aufgeschrieben, es ist in menschlicher Sprache verfasst, Hebräisch, teilweise Aramäisch, das Griechische der Koine. Aber auch das ist nicht alles. Die Bibel sagt über sich selbst, sie ist Gott gehaucht oder ganz wörtlich Gott gegeistet, Theopneustos. Theos ist Gott und Pneuma ist der Geist, also Gott gegeistet, ganz wörtlich. Wir sagen inspiriert. Die ganze Schrift oder alle Schrift ist von Gott eingegeben und von daher nützlich zur Lehre, zur Offenbarung, zur Wiederherstellung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass jede biblische Schrift neben ihrem menschlichen Autor sozusagen noch einen göttlichen Co-Autor hat, den Geist Gottes. Und um schon mal vorwegzugreifen, das hat weitreichende Konsequenzen. Der menschliche Autor ist lange tot, den kann man nicht mehr fragen, wie hast du das gemeint? Das ist vorbei. Aber falls Gottes Geist heute noch da ist und lebendig ist, wenn er anwesend wäre, dann könnten wir ihn durchaus fragen, oder wäre er wichtig als Dolmetscher, um uns zu erklären, wie das gemeint sein könnte, oder auch als Brücke in diese vergangene Zeit hinein. Also die Bibel, ein von Gott inspiriertes Buch, nicht weniger und auch nicht mehr. Und ich bitte darum, diese Selbstaussage einfach mal ernst zu nehmen. Die Bibel, ein inspiriertes Buch. Wobei, wie man sich diese Inspiration vorstellen soll, erläutert die Bibel nicht. Ich habe noch nichts gelesen von Verbalinspiration in der Bibel selber. Ja? Also, dass Gott Wort für Wort diktiert hätte, steht hier nicht. Da bleibt vieles offen. Und darf auch offen bleiben. Aber das Göttliche ist irgendwie, sage ich jetzt mal, ins Menschliche eingegangen. Und wer selber vielleicht im charismatischen Bereich ein bisschen zu Hause ist und wer das Phänomen der Prophetie kennt, dass Gott einem etwas aufs Herz legt und was zeigt, dann merkt, dass man dann eigentlich wenig Möglichkeiten hat, wie man das selber formuliert. Das ist eigentlich schon recht klar vorgegeben. Und trotzdem wird, wenn man eine Prophetie weitergibt, sie von der eigenen Ausdrucksweise und vom eigenen Wortschatz irgendwie geprägt sein. Das kriegt man nicht auseinander. Und da haben wir dies beides so drin. Gott redet und trotzdem ist das menschliche Gefäß beteiligt und auch wiederzuerkennen in dem, wie es sich ausdrückt, obwohl Gott durch dieses Gefäß redet. Gott teilt sich durch die Schrift mit, er offenbart sich uns, das ist Gottes Initiative gewesen. Besonders Prophetie entstand nicht durch Selbstaktivierung des eigenen Willens. Also die Propheten haben sich mal Gedanken gemacht, wie könnten wir unsere Zeit hier verstehen, und dann haben sie da mal eine Analyse gemacht und dann da was dazu gesagt, wie wir das heute machen. Politikwissenschaftler äußern sich dann und sagen das und das und das. Hochinteressant, auch gut, kann auch richtig sein. In 2. Petrus 1 steht, das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also Gott hat gesprochen, wie gesagt, im Alten Testament allein über 2000 Mal. Gott hat gesprochen und Menschen haben das weitergesagt und aufgeschrieben. Und immer wieder betonen Autoren der Bibel, dass das, was sie sagen, nicht menschlichen Ursprungs ist. 1. Korinther 2, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Oder Galater 1 schreibt Paulus, ich tue euch kund, Brüder, ist noch nicht die neue Übersetzung, also steht mal Brüder, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ebenso wird bestritten, dass die Bibel Mythen enthalten würde. 2. Petrus 1, wörtlich, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln, da steht im Griechischen Mythen. Wir sind nicht ausgeklügelten Mythen gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Oder 1. Timotheus 4, die profanen und altweiberhaften Mythen, wörtlich, Mythen weise zurück, verbitte dir. Oder Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wer euch hört, hört mich. Und das nehmen die neutestamentlichen Prediger in Anspruch. 1. Thessalonicher 2, wir danken Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Und das dürfte in gleicher Weise für die Briefe gelten der Apostel, die den übrigen Heiligen Schriften gleichgestellt werden vom alten Petrus. Haben wir im 2. Petrus stehen. Seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, schon damals, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da werden die Briefe des Paulus mit den übrigen Schriften auch des Alten Testamentes gleichgestellt, dort schon. Der Ausdruck Wort Gottes kommt im Neuen Testament über 40 Mal vor. Und Jesus setzt das Wort Gottes mit der hebräischen Bibel gleich. Selbstaussagen der Bibel von Jesus. Jesus predigte das Wort Gottes. Von den Aposteln heißt es, dass sie das Wort Gottes verkündigten. Die Samariter nahmen das Wort Gottes an. Nicht-Juden nahmen das von Petrus verkündigte Wort Gottes an. Paulus verkündigte überall das Wort Gottes. Lukas berichtet, wie sich das Wort Gottes ausbreitet, wie es wächst. Paulus nahm immer wieder in Anspruch, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich spare euch jetzt die Bibelstellen, die stehen alle in Fußnoten hier im Manuskript. Im Alten Testament rühmen die Psalmen das Wort Gottes. Wir haben gar nicht müde davon zu singen. Und den Worten Gottes darf im Alten wie im Neuen Testament nichts hinzugefügt und von ihnen darf auch nichts weggenommen werden. Ich finde das bemerkenswert, dass das sowohl im Alten Testament steht als auch im Neuen Testament. In Sprüchen, 5. Mose 4 und Offenbarung. Dreimal. Füge nichts hinzu, nimm nichts weg, es sind Worte Gottes. Das könnt ihr nicht einfach nach eigenem Gutdünken bearbeiten. Also, die Bibel ist ein inspiriertes Buch. Gott kommt darin zu Wort. Und die Inspiration bezieht sich zunächst auf die Urschriften, nicht unbedingt auf die Abschreibefehler, die es auch gegeben hat, oder dann gut oder schlecht gemeinte Korrekturen, die es auch gegeben hat. Eine gute Frage wäre, wie weit Bibelübersetzungen von Gott auch inspiriert sind. Könnte man diskutieren. Ich denke, dass es
inspirierte Übersetzungen gibt und auch weniger inspirierte Bibelübersetzungen. Und ich denke, wer den Geist, der die Bibel inspiriert hat, kennt und hat, der wird diese Unterschiede auch spüren bei verschiedenen Übersetzungen. Also, vom Selbstanspruch der Bibel her lässt sich mit Fug und Recht sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Und Jesus und die Apostel haben keine Hemmungen, es so zu nennen. Und das hat Konsequenzen oder sollte welche haben. Mit einem Wort von Gott werde ich hoffentlich anders umgehen als mit dem Wort eines Menschen. Es hat ein anderes Maß an Autorität, nämlich das höchste Maß an Autorität, das überhaupt denkbar ist. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort, Punkt. Da ist jetzt die Frage, kann man das so einfach und so platt sagen? Gottes Wort wurde schließlich von Menschen aufgeschrieben. Was ist, wenn die sich geirrt haben? Haben die nicht auch Fehler gemacht? Waren die nicht in ihrer Auffassungsgabe auch begrenzt? Waren sie nicht außerdem Kinder ihrer Zeit? Und sind dann nicht in der mündlichen und schriftlichen Überlieferung Fehler passiert? Außerdem ist der ewige Gott zugleich Gott der Geschichte. Das heißt, er hat zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Personen in bestimmte Umstände hineingesprochen. Sollte es auf einmal immer gelten und überall und für jeden? Oder war das damals für speziell nur und gut und damit abgehakt oder erledigt? Oder gilt es doch immer, weil Gott ja ewig ist und dann sein Wort ja nicht vergeht, also muss es doch immer und überall gelten oder wie denn noch? Jesus hat ja der Tora zumindest bescheinigt, dass kein Tüpfelchen vergeht davon, kein I-Punkt bis Himmel und Erde vergehen. Und dann spricht mich aber die Bibel ja auch nicht immer an. Also redet doch Gott nicht ständig durch sie, oder? Macht er nicht, oder? Wenn er nicht durch sie redet, ist es dann Gottes Wort? Oder wird sie es erst, wenn Gott dadurch redet zu mir? Wenn Gott sie benutzt, um mich anzusprechen? Oder wird sie vielleicht erst durch unsere Auslegung und Verkündigung zum Wort Gottes? Sagen auch manche. Oder ist sie es immer und ich höre es nur nicht immer? Also wenn meine Frau mir einen Brief geschrieben hat, kann sein, das spricht mich mal sehr an, manchmal gar nicht. Ist es, wenn er mich nicht anspricht, nicht mehr das Wort von Ulrike, oder doch? Oder wie ist das? Aber gibt es in der Bibel nicht auch eine unterschiedliche Dichte? Also ist nicht manches sehr wichtig und anderes doch eher ja, am Rand und manches auch unwichtig heute? Oder gilt gar nicht mehr? Gehört also nicht doch manches in die Mitte, manches an den Rand? Oder gilt manches nicht nur an bestimmten Zeiten, Situationen, anderes grundsätzlich? Müssen wir nicht differenzieren? Das müssen wir ganz bestimmt. Und hier kommt eben die Auslegung dazu, oder hier kommt die Theologie ins Spiel, also die Rede von Gott. Der Satz, die Bibel ist Gottes Wort, ist richtig, aber meiner Ansicht nach nicht ganz vollständig. Ich denke, wir müssen sagen, die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Gott hat gesprochen, hat sein Wort gegeben. Menschen haben das gehört, haben es weitergesagt, aufgeschrieben. Die Menschen hatten und behielten dabei ihre gewissen Eigenarten. Die sind nicht aufgehoben worden. Aber sie wurden vom Heiligen Geist inspiriert und geführt. Spannende Frage, wie unterscheiden wir jetzt das Gotteswort vom Menschenwort? Zu wie viel Prozent ist das jetzt Gotteswort und zu wie viel Prozent ist das Menschenwort? Antwort, wir kriegen das nicht auseinander. Wir haben das Gottes- und Menschenwort nur miteinander. Und so ist die Bibel beides zu 100%, Gotteswort und Menschenwort. Das ist genauso wie bei dem einen besonderen Wort Gottes, diesem fleischgewordenen Logos, dem menschgewordenen Wort Gottes, nämlich Jesus. Dort bekennen wir auch, er ist ganz Gottes Sohn und Menschensohn. Er ist gottgleich und dem Menschen gleich, steht im Philipperbrief.
Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, hat die alte Kirche dann daraus gemacht und bekannt. Und sie sagt beides zu 100%. Und genauso ist die Bibel Gottes Wort und Menschenwort, beides zu 100%. Und zugleich. Göttliches und Menschliches verbinden sich darin in geheimnisvoller Weise. Göttliches und Menschliches können darin zwar jeweils schwerpunktmäßig gesehen, letztlich nicht aber getrennt betrachtet werden. Göttliches und Menschliches sind unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und unzerteilt in der Bibel als dem geschriebenen Wort Gottes gegenwärtig, wie im Sohn Gottes, dem Mensch gewordenen Wort. So war es ein kluges Zitat. Zusammenfassung: Die Bibel enthält alles, was wir über Gott wissen können und müssen. Sie ist Urkunde von Gottes Offenbarung. Und ein Satz, den ich gerne sage, lautet: Sie ist göttlich genug, um glauben zu können, und menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Sie ist göttlich genug, um glauben zu können, und menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Ich kann sie lesen als Atheist und dabei Atheist bleiben. Sie ist Gottes Wort im Menschenwort. Und ich glaube, sie ist Gott so, wie Gott sie haben will. Und sie gibt uns da alle Freiheit auch. Und sie ermöglicht uns ein Leben in der ungetrübten Beziehung, in der Bindung an Gott, was die größte Freiheit für uns Menschen ist. Sehen wir an Jesus, war der freiste Mensch, der je gelebt hat, meiner Ansicht nach. Wenn man mal so sieht, wie er reagiert hat, auch auf Menschen, auf Anfeindungen und so. Und das Geheimnis seiner Freiheit war die ganz enge Bindung an Gott, seinen Vater. Wer Gott fürchtet, fürchtet keine Menschen mehr. Und unter Bindung an Gott will sie auch unsere Beziehung zueinander und zur Schöpfung ordnen und erneuern. Folgerungen für das Lesen der Bibel und die Arbeit mit ihr. Ich erinnere nochmal an diesen Grundsatz: Der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Also ganz schlicht, wenn ich eine CD habe, natürlich kann ich dann eine Materialanalyse machen, ich kann die Flugeigenschaften testen, ich kann alles Mögliche mitmachen, aber wenn ich den Inhalt hören will, muss ich sie einlegen und hören. Das liegt in der CD. Und wenn ich dem Inhalt gerecht werden will, was sie eigentlich will, muss ich sie hören. Alle anderen Methoden kann ich machen, können interessant sein, aber sie kommen nicht zu dem Ergebnis, was eigentlich eine CD ist. Versteht ihr das? Und so muss ich auch Methoden haben, die der Bibel als Gegenstand gerecht werden, sonst komme ich nicht zu dem Ergebnis, was eigentlich in ihr liegt, was sie will, weshalb sie geschrieben wurde. Wenn wir die Bibel heilige Schrift nennen, heilig heißt ganz anders als alles andere, das wäre eine Definition von heilig, ganz anders als alles andere, so ist Gott. Wenn die Bibel ein heiliges und ganz anderes Buch als alle anderen Bücher ist, dann bekomme ich den Zugang zu ihr, den angemessenen, auch nur auf besonderen Wegen. Aber wenn die Bibel ein einzigartiges Buch ist, braucht es auch einzigartige, diesem Buch angemessene Methoden. Wenn die Bibel zum Beispiel ein transzendentes Buch ist, also offen ist für eine ganz andere Welt noch, fürs Jenseits oder wie ihr das nennen wollt, und wenn die Bibel über sich selber und unsere Wirklichkeit, die wir so vor Augen haben, hinausweist, dann braucht es Methoden, die für Transzendenz offen sind, die das nicht ausklammern von vornherein, wie es das strenge wissenschaftliche Denken ja macht. Von daher einige Punkte, die mir wichtig sind. Ob sie jetzt gut sortiert sind, weiß ich nicht so genau. Manches wiederholt sich vielleicht. Aber es geht ja darum, dass wir ernst nehmen, dass sie Gottes Wort ist im Menschenwort. Beides zugleich. Beides 100%. Da habe ich den ersten Punkt, die Bibel als Gottes Wort ehren. Da wäre ein erster Punkt, betend lesen. Die einzig angemessene Haltung Gott gegenüber ist Anbetung. Und deshalb sage ich, das ist auch einer meiner Sätze, die ich öfter mal sage, eine Theologie, die nicht aus der Anbetung kommt und zur Anbetung führt, führt in die Irre. Eine Theologie, die nicht aus der Anbetung kommt und zur Anbetung führt, führt in die Irre. oder Theologe schrieb, für mich ist es ein Kriterium meiner Bibelauslegung, ob ich daraus ein Gebet formulieren kann. Wenn Gott sich durch die Bibel mitteilen will, also mit uns ins Gespräch kommen will, dann kommt ein wirkliches Gespräch erst durch meine Antwort zustande. Also ein Theologe sollte ein Kniologe sein, der vor Gott knien kann und sich dann in das Wort hineinkniet. Nächster Punkt, Hermeneutik der Demut. Die Bibel als Gotteswort ehren bedeutet, ihr in einer Haltung des Respektes und der Demut zu begegnen. Demut heißt zunächst mal anerkennen, dass Gott Gott ist und ich Mensch bin. Gott gibt und ich empfange. Nicht ich habe die Bibel zu kritisieren, sondern die Bibel darf und wird auch mich kritisieren. Ich habe mich nicht über die Schrift zu stellen, sondern darunter. Und wenn die Bibel die Urkunde der Offenbarung Gottes ist, dann braucht es auf meiner Seite Offenheit und Empfangsbereitschaft, damit Gottes Wort in mir einen Landeplatz findet. Über die Welt sagt Gott, 1. Mose 1, 28, macht sie euch untertan und herrscht. Und genauso geht die Wissenschaft vor, und das ist richtig so. Das heißt, sie packt zu. Sie untersucht, sie nimmt auseinander, sie seziert, sie sortiert. Und mit dem, was mir unterlegen ist und was ich dann verstehen will, mir aneignen will, was ich beherrschen will, kann und muss ich so umgehen, dass ich mich drüber stelle und es auseinandernehme. Ja? Und zupacke, mir es untertan mache. Das ist dort richtig. Aber ich glaube, dass das der Bibel nicht angemessen ist. Ich kann sie nicht beherrschen und meistern, sondern sie will mich meistern und beherrschen. Ich darf mich öffnen, empfangen, genau hören, schauen und damit all den Fähigkeiten meines Verstandes versuchen nachzubuchstabieren und zu erfassen, zu verstehen suchen, was sie sagt. Ich plädiere für eine Hermeneutik der Demut. Hermeneutik ist die Lehre vom Verstehens, wisst ihr. Eine Hermeneutik der Demut, die Gott Gott sein lässt. Und das kann bedeuten, dass ich in bestimmten Dingen umdenken muss. Metanoia, umdenken, ist das griechische Wort, das Luther mit Buße übersetzt hat. Und es bedeutet Änderung der Denkrichtung, Änderung der Gesinnung, der Lebensrichtung. Und da gibt es nur eine Alternative. Entweder ich ändere mein Denken und Leben, wenn ich die Bibel lese, oder ich ändere sozusagen die Bibel und erkläre bestimmte Dinge für nicht gültig, die mir nicht passen. Dann muss ich mich nicht ändern. Eins von beiden muss ich ändern, wenn ich Bibel lese. Das betrifft auch gewisse ethische Fragen, die heute heiß diskutiert werden. Nicht wenige meinen ja, dass sie heute besser als die biblischen Autoren verstanden haben, was Gottes Liebe entspricht und was nicht. Und wenn Gott Liebe ist, dann kann er das nur so und so gemeint haben. Ich staune darüber, dass man das heute besser weiß als damals. Ich finde es gewagt, ehrlich gesagt. Man ist schnell dabei, die Autoren der Bibel als Kinder ihrer Zeit zu bezeichnen. Das waren sie sicher. Aber wir sind auch Kinder unserer Zeit. Genauso. Ob wir unbedingt schlau sind, weiß ich nicht genau. Es gilt auch für uns. Unsere Erkenntnisse von heute sind die Irrtümer von morgen. Mit ein bisschen Bescheidenheit an der Stelle. Und dann ist die Kernfrage, haben sich die biblischen Autoren jetzt nur ihre eigenen Gedanken gemacht, was könnte jetzt Gottes Wille sein in dieser Situation? Und dann haben sie eben von ihrer Moralvorstellung der Zeit dann so das Beste genommen und haben das dann so in die Bibel reingepackt. War das so? Oder haben sie Offenbarungen von Gott darüber empfangen? Ich frage jetzt einfach mal, wenn Paulus von sich schreibt oder andeutet, dass er Erfahrungen hatte, dass er in den dritten Himmel oder ins Paradies entrückt wurde und dass er dort unbeschreibliche Dinge gehört und gesehen hat, die man kaum wiedergeben kann. Wenn das stimmt, könnte es sein, dass er vielleicht dort auch mitgekriegt hat, was in den Himmel reinpasst und wer dort reinkommt und was für ein Verhalten dort nicht reinpasst. Und dass er deshalb schreibt, bestimmte Dinge schließen vom Reich Gottes aus und ergänzt noch, lasst euch nicht mit leeren Worten verführen an der Stelle.
also Worten, die bedeutsam klingen, aber ohne Inhalt sind, weil sie nicht mit der Offenbarung Gottes gefüllt sind. Könnte das sein, dass Paulus da wirklich einen Einblick hatte, was zu Gott passt und was nicht, und dass er deshalb gewisse Dinge schreibt, die reinpassen und die auch ausschließen vom Reich Gottes? Und müssten wir es dann vielleicht, was dort steht, genauso ernst nehmen wie im ersten Jahrhundert, dass das noch genauso verbindlich ist? Könnte das sein? Zumindest die Frage darf man vielleicht mal stellen oder sollte sie stellen. Verstand und Vernunft sind übrigens nicht so neutral, wie wir denken. Sie können auch verfinstert sein, sie können inspiriert sein, sowohl von Gott als auch von finsteren Mächten. Luther wusste das noch. Er schreibt immer wieder mal von der blinden Vernunft. Oder er konnte sagen, das sind wir gar zu unverschämte Gesellen, die wir unsere blinde und arme Vernunft mehr und höher achten als der Schrift Zeugnis. Dass unser Verstand und Vernunft höher achten als das Zeugnis der Schrift. Auch Verstand und Vernunft brauchen Reinigung und Erneuerung und Erleuchtung. Und dann sind sie wieder Gottes Gaben, die wir sehr gut nutzen können und sollen. In geistlichen Sachen buchstabiert der menschliche Verstand, der gereinigte Verstand nach, was Gott sagt. Aber er schreibt Gott nicht vor, was er sagen darf und was er nicht sagen darf. Was Gott gesagt hat, sorgfältig nachbuchstabieren. Und damit hat der Verstand wahrlich genug zu tun. Er kann all seine Kapazitäten reichlich entfalten. Also das Denken sollen wir gerade nicht aufgeben beim Bibellesen. Im Gegenteil. Dem Respekt der Bibel gegenüber entspricht eine Sorgfalt des Verstandes. Also es verbietet sich dort eine Schlampigkeit, auch eine intellektuelle Schlampigkeit, wenn ich Bibel auslege. Es wird ihr nicht gerecht. Und Exegese, also die Wissenschaft von der Schriftauslegung, heißt doch nichts weiter als genau schauen, was da steht. Nichts weiter. Ganz genau hinschauen, was da steht. Und sich drum mühen. Aber es gilt zu beachten, Herr ist Gott und nicht der Verstand, nicht die Vernunft. Hermeneutik der Demut. Dazu gehören auch noch die folgenden beiden Punkte. Ein Slogan der Kirche war mal die Bibel, das große Buch vom Menschen. Und das ist richtig und auch falsch. Oder zumindest ergänzungsbedürftig. Der Mensch ist eben nicht die Mitte des Buches, sondern Gott. Und der Mensch ist eben nicht Maßstab aller Dinge, sondern Gott. Und wenn ich die Bibel mit einer humanistischen Gesinnung lese, also mit der Denkvoraussetzung, dass der Mensch Maßstab aller Dinge ist, ein Maßstab für alles, dann werde ich zumindest an einigen Aussagen und Anweisungen und Maßstäben der Bibel scheitern. Und ich werde daran irre und werde sie ablehnen und kritisieren müssen. Wenn der Mensch, wenn ich selber Maßstab aller Dinge bin. Manches passt erst oder manches kann ich erst stehen lassen, wenn ich anerkenne, dass Gott das Maß aller Dinge ist. Sonst komme ich damit nicht zurecht. Kann ich nicht zurechtkommen. Und weiter, was wir der Theologie auch manchmal vergessen, unter die Bibel stellen und sich nicht darüber heißt, zunächst einmal tun, was ich verstanden habe. Und wenn ich tue, was ich verstanden habe, dann werde ich immer mehr verstehen. Nicht anders. Erst wenn ich tue, was ich verstanden habe, werden sich mir weitere Dinge erschließen. Ob die Dinge, die da stehen, von Gott sind, sagt Jesus, die kriegst du erst raus, wenn du mal tust, was ich sage. Eher nicht. Fang mal an, umzusetzen und mach deine Erfahrungen. Unter der Leitung des Heiligen Geistes lesen, zur Erinnerung, der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Wenn der Gegenstand vom Heiligen Geist inspiriert ist, dann ist die adäquate Methode, die schon bei Olle Thomas von Kempen nannte, die Heilige Schrift soll in dem nämlichen Geiste gelesen werden, in dem sie verfasst worden. Die Heilige Schrift muss in demselben Geist gelesen worden, in dem sie verfasst worden ist. Der Heilige Geist ist der vornehmste und wichtigste persönliche Lehrer des Christen. Da gibt es interessante Bibelstellen. Zum Beispiel die Salbung euch lehrt, so ist es alles wahr und so weiter. 1. Johannes. Oder Paulus schrieb, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, und da ist ein Wissen gemeint, was aus der eigenen Anschauung kommt. Ich habe es gesehen und deshalb weiß ich es im Griechischen. Dass wir wissen, was uns von Gott gnadenweise geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Kann auch übersetzen, wir beurteilen und verbinden geistliche Dinge für geistliche Menschen, wir legen geistliche Dinge für geistliche Menschen aus, wir vereinigen geistliche Dinge mit geistlicher Sprache, wir vergleichen Gleiches mit Gleichem und setzen es entsprechend zusammen. Also Gottes Geist ist ganz wichtig, wenn ich der Bibel angemessen begegnen will, sie verstehen will. Ich kann jetzt keine Lehre über den Heiligen Geist hier einschieben, das ist zu viel, aber mal im Bilde gesprochen, ohne ihn kann ich vielleicht die Fassade eines Hauses betrachten und kann den Putz analysieren. Aber ich kann nicht in dem Haus wohnen und zu Hause sein und wirklich erfahren, was dieses Haus bedeutet. Das kriege ich ohne ihn nicht raus. So kann ich ohne den Heiligen Geist so äußere Dinge der Schrift sehr gut analysieren und machen, aber ich kriege das Eigentliche, was es heißt und wozu es da ist, kriege ich nicht raus. Ich wiederhole nochmal, der menschliche Autor ist längst tot. Können wir nicht mehr fragen, schade. Aber Gottes Geist ist lebendig, anwesend, er wirkt. Und er kann sozusagen Dolmetscher sein. Er verbindet das Damals mit dem Heute. Er überbrückt das, was Lessing den garstigen Graben der Geschichte genannt hat. Das schließt überhaupt nicht aus, dass ich mich nicht auch über die damalige Geschichte kundig mache, so gut ich das kann. Es gehört dazu. Aber der Heilige Geist ist es, der die Bibel heute aktuell und lebendig und kraftvoll macht. Und deshalb ebenso einzigartig. Und deshalb werden, ich sag's mal so, die geisterfüllte Bibelleser diesen garstigen Graben der Geschichte, von dem manche so reden oder schwärmen, kaum oder nur an wenigen Stellen überhaupt empfinden. Und Rationalisten, die Gottes Geist nicht kennen, werden nicht verstehen, wie man die Bibel so unmittelbar lesen und verstehen kann und daraus großen Gewinn ziehen. Ich möchte da noch was ergänzen. Auch wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin oder werde, bleibe ich Mensch. Das heißt, ich bleibe ein begrenztes, irdenes Gefäß. Und meine eigenen Gedanken und auch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, selbst meine Verletzungen und alles, ist immer ein Filter, durch den ich etwas wahrnehme. Das spielt immer eine Rolle, auch bei dem, was ich erkenne. Der Heilige Geist wird selten ganz rein und unvermischt wirken können. Also mein Erkennen bleibt immer Stückwerk. Und die Schrift enthält immer noch mehr, als ich erkannt habe. Und was andere erkannt haben oder anders sehen, muss deshalb nicht unbedingt falsch sein. Eine Grundregel im Judentum lautet, für eine Schriftstelle gibt es mindestens zwei gültige Auslegungen, meistens mehr. Und mein derzeitiges Verständnis einer Bibelstelle sollte ich nicht mit der Bibelstelle oder der Bibel gleichsetzen und verwechseln. Ja? Als Mensch bin und bleibe ich fehlbar und kann mich irren, auch wenn ich geisterfüllt bin. Und deswegen wird sich ein wirklich geisterfüllter Mensch immer ein offenes Herz bewahren und damit rechnen, dass er selber auch noch zu neuen oder zu anderen tieferen Erkenntnissen kommt und dass auch bei seinen Brüdern und Schwestern Erkenntnisse vorhanden sein könnten, die er nicht hatte, die aber trotzdem wichtig sind und gut sind und richtig und die er wohlwollend hören und prüfen wird. Jetzt habe ich das Weltbild und Voraussetzungen der Bibel beachten. In unseren Breiten sind gar nicht so wenige immer noch in der Theologie oder Bibelauslegung verfallen, die sozusagen auf dem Weltbild der Physik des 19. Jahrhunderts beruht. Das war das Zeitalter der Mechanik und das war ein geschlossenes System. Das heißt, man sagt, innerweltliche Ereignisse haben innerweltliche Ursachen. Und historische Ereignisse haben auch nur historisch ermittelbare Ursachen.
Und da geht alles streng nach dem Analogieprinzip. Ist also prinzipiell wiederholbar. Was einmal geschah, kann immer wieder geschehen. Was heute nicht geschieht, nach unserem heutigen Wissen und Erfahren heute nicht geschehen kann, kann auch damals nicht geschehen sein. Das sind so Denkvoraussetzungen aus dem 19. Jahrhundert, die in der Theologie immer noch herrschen weithin. Dieses Denken ist der Bibel in keiner Weise angemessen. Schon die Physik ist heute wesentlich weiter, das Weltbild der Physik ist offen. Man spricht eher von Wahrscheinlichkeiten als von Gesetzmäßigkeiten. Jedenfalls nicht rein mechanisch. Aber die Bibel mit so einem Denken auslegen zu wollen, dass in scheinbarer Objektivität und Wissenschaftlichkeit übernatürliche Ursachen wie das Eingreifen jenseitiger Mächte und damit Wunder per se ausschließt, geht völlig daneben. Ich werde so der Bibel mit diesem Verständnis nicht gerecht. Die Bibel vertritt von der ersten bis zur letzten Seite ein offenes Weltbild. Das heißt, sie unterscheidet, zumindest aus unserer Perspektive, zwischen einer sichtbaren und einer unsichtbaren Wirklichkeit. Ich habe darüber, glaube ich, mal was gesagt. Und sie sagt, dass die unsichtbare Wirklichkeit überlegen ist und dass unsere sichtbare Wirklichkeit erst aus ihr hervorgegangen ist. Und dass das Unsichtbare um Dimensionen höher ist. Es gibt also nicht nur diese Raum-Zeit-Wirklichkeit, die wir wahrnehmen können mit unseren Sinnen und die wir mit unseren wissenschaftlichen Methoden erforschen können. Es gibt auch eine höherdimensionale Wirklichkeit, wo unsere Methoden nicht greifen, wo sie nicht hinkommen. Aber diese Wirklichkeit kann sich von sich aus uns mitteilen. Das Höhere kann immer sich den Niedrigeren mitteilen. Und wir sind nicht gut beraten, solche Dinge dann nur innerweltlich erklären zu wollen. Wir scheitern oft damit. Wobei dieser Unterschied zwischen sichtbarer und unsichtbarer Wirklichkeit ja nur für uns besteht, muss man immer uns klar machen. Für Gott besteht er nicht. Für den ist alles gleich. Ja? Die Perspektive Gottes oder des Himmels ist alles seine Schöpfung. In ihm, in Jesus, ist alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Oder die Zehner, wir glauben an den einen Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, sichtbare und unsichtbare Welt. Und die Bibel ist voll davon, dass Wesen und Kräfte aus der unsichtbaren Welt in unsere Raum- und Zeitwirklichkeit hineinwirken und hineinbrechen sozusagen. Und sie sagt immer wieder, dass Ereignisse in der sichtbaren Welt Ursachen in der unsichtbaren Welt haben können. Und das ist durchgängig so, vom 1. Mose bis zur Offenbarung. Wenn ich das nicht beachte oder ernst nehme, werde ich der Bibel nicht gerecht. Da kann ich sonst was für Erklärungen suchen, die werden ja auch gefunden, aber sie werden der Bibel nicht gerecht. Dazu gehört auch, dass gewisse Dinge in der unsichtbaren Welt geplant und vorbereitet werden und schon gewusst werden. Also die Frage ist, glauben wir an einen Gott, der tatsächlich schon alles weiß, der schon auf die Fläche drauf guckt, was wir dann nacheinander ermitteln können, der es schon sieht, wie es fertig ist, der alles schon im Blick hat, selbst die Ewigkeit, die Zukunft schon. Und der das Menschen auch mitteilen kann, was er sieht. Glauben wir an Prophetie, wie es die Bibel schildert? Kann es sein, dass Gott den Propheten Ereignisse mitgeteilt hat, die erst Jahre oder Jahrhunderte später eintrafen oder noch eintreffen werden? Das wird ganz große Konsequenzen dafür haben, wie wir die Bibel lesen und verstehen. Kleine Konsequenz wäre die Datierung biblischer Schriften oder Teile und Abschnitte. Wenn es Prophetie in dem Sinne, wie ich jetzt geschildert habe, nicht gibt, wenn also die Propheten nicht mehr gewusst haben als die Theologen heute, dann können gewisse Ankündigungen der Bibel nur Nachträge sein aus der Zeit, wo es passiert ist und wo man es nachträglich dann reingeschrieben hat und uns als Prophetie verkauft hat. Ja? Und Ankündigungen, Visionen, die es bisher noch nicht erfüllt haben, das sagt man, dann sind einfach menschliche Visionen und Wünsche, die waren echt, die waren vom Propheten. Denn das ist nicht gekommen, hat er sich also geirrt und konnte es ja nicht wissen. So wird ja heute, werden biblische Schriften datiert. Wenn es keine Prophetie im Sinne von echten Voraussagen gibt, dann kann zum Beispiel auch Jesus die Zerstörung Jerusalems nicht gesehen haben, gewusst haben, und die des Tempels. Sondern einige wohlmeinende Menschen haben ihm das da am Ende des 1. Jahrhunderts im Mund gelegt und haben gesagt, er hatte schon vorausgesagt, dass der Tempel zerstört ist, also können die Evangelien erst im Jahr frühestens 70 nach Christus überhaupt entstanden sein, weil das ja da drinnen vorkommt. Was aber, wenn Jesus das gesehen hat und sagen konnte, dann komme ich zu ganz anderen Ergebnissen, aus welcher Zeit die Evangelien stammen können.
Und die Frage ist auch, ob Jesus Christus wirklich einzigartig ist und ob Gott in ihm einmalig gehandelt hat. Wenn das stimmt, dass Jesus einzigartig ist und Gott dort einmalig gehandelt hat, wie sonst nie, dann kann ich das Analogieprinzip auf ihn nicht anwenden. Wenn die Menschwerdung und die Auferstehung von Jesus einmalige Ereignisse waren, dann kann die Naturwissenschaft, die dem Analogieprinzip untergeordnet ist, dazu nichts sagen. Also woher wissen wir denn, wie Kinder entstehen, weil es immer wieder passiert? Und da können wir die Gesetzmäßigkeiten ermitteln, aufschreiben. Also Grundsatz zur Wissenschaft ist Wiederholbarkeit. Wenn aber Gott irgendwo einmalig gehandelt hat, was sich nicht wiederholen lässt und er auch nicht wiederholt, dann kann die Wissenschaft dazu nichts sagen. Dann muss sie die Klappe halten. Schlicht und ergreifend. Gilt für Jungfrauengeburt, Auferstehung und sowas. Wenn ich das Analogieprinzip als Denkvoraussetzung behalte, dann muss ich natürlich sagen, sind Mythen oder irgendwas. Und soll die Bedeutsamkeit irgendwie erklären. Da muss ich so eine Erklärung finden. Logisch, in sich logisch. Bin bald fertig. Noch was ganz Schlichtes zum Weltbild. Wir reden 500 Jahre nach Kopernikus als hochgebildete Menschen immer noch vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Obwohl wir wissen, dass es nicht so ist und die Erde sich dreht. Wir reden so, wie wir es sehen. Das macht die Bibel auch so. Und schildert so, wie es Menschen eben sehen können und zu allen Zeiten verstehen können. Als Mensch mit der Bibel arbeiten. Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Da gelten noch ein paar sehr allgemeine Dinge, die wir beim Lesen und Hören beachten sollten. Eins, das hebräische Denken der Bibel beachten. Die Bibel wurde von Juden geschrieben, nicht von Griechen. Hebräisches Denken ist anders als griechisches Denken, von dem wir geprägt sind. Im hebräischen Denken gilt nicht These, Antithese, Synthese, wie wir das gerne zusammensetzen alles, dann haben wir es rund. Sondern das Hebräische denkt komplementär, es ergänzt sich, sie stellt die Dinge nebeneinander. Gibt zum Beispiel oft erstmal einen groben Überblick und wechselt dann die Perspektive und zoomt nochmal ran und geht ins Detail. Haben wir der Genesis an 10 Stellen. Steht jedes Mal Toledot, Entstehungsgeschichte drüber. Groben Überblick, dann ins Detail. Fängt bei Schöpfungsbericht an. Groben Überblick, randgezoomt. Sollte man beachten. Und ich empfehle, sich mit jüdischer Schriftauslegung zu befassen. Auch da mal Kommentare zu lesen und sowas. Und von Juden Bibel lesen zu lernen. Sie haben damit 1000 Jahre mehr Erfahrung als wir. Und sie sind in ihrem Denken noch viel näher dran am Denken der Bibel, als wir das sind. Wir gehen von völlig anderen Voraussetzungen aus ran. Gattungen und Formen erkennen, übt ihr vielleicht bis zum Erbrechen. Ist ein Unterschied, ob etwas Geschichtsschreibung ist oder Poesie oder Prophetie, ob etwas wörtlich gemeint ist oder Gleichnis, ob es eine allgemeine Abhandlung ist oder ein persönlicher Brief. Da muss ich schon genau hinschauen. Beispiel sind die ersten 3 Kapitel der Bibel. Ein Augenzeugenbericht von einem, der von Anfang an dabei war, vermutlich kaum, er hat es noch gar nicht gegeben. Was war es dann? Wissenschaftliche Abhandlung? Denke ich auch nicht. Geschichtlicher Bericht? Denke ich auch nicht. Jedenfalls nicht nur oder nicht in erster Linie. Wenn vielleicht auch mehr, als ich dem zutraue. Haben sich Menschen einfach was ausgedacht? So könnte es gewesen sein und dann da was entwickelt und entworfen? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass die ersten 3 Kapitel der Bibel so etwas wie rückwärts gerichtete Prophetie sind. Also in die Vergangenheit gerichtete Prophetie. Dass Gott etwas offenbart hat, gezeigt hat, was der das aufgeschrieben hat, auch gesehen hat. Also Prophetien passiert vorwiegend in Visionen, das kann man sich übrigens auch besser merken, als wenn man es nur hört, oder wenn das beides kommt, Vision und Wort, das prägt sich ganz tief ein, wer diese Erfahrung hat, das bleibt haften, das kann man noch Jahre später genau wiedergeben. Und Prophetie lebt in Bildern, auch. Und Bilder sind nicht immer wörtlich zu nehmen. Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Und manchmal kann man und darf man sich streiten und unterschiedlicher Meinung sein, ob etwas mehr bildhaft gemeint ist oder wörtlich zu verstehen ist. Im Himmel werden wir es genau wissen und vermutlich sehr ins Staunen kommen. Aber ich sage das nochmal so als einfach als Hinweis, wie wir das betrachten können. Prophetie. Und dann darf man auch unterschiedliche Meinungen sein, mal bildlich oder mehr wörtlich zu verstehen. Zusammenhänge sehen. Die Bibel ist das am meisten missbrauchte Buch der Welt, sage ich. Wenn andere Menschen mit dem, was wir mal geschrieben haben, so umgehen würden, wie wir oft mit der Bibel umgehen, wir würden angezeigt werden. Das wäre kriminell. Ich meine damit, wenn man irgendwelche Sätze aus dem Zusammenhang reißt und sie dann zitiert, um irgendwas zu begründen. Ich habe da manchmal richtig Probleme auch mit den Herrn Hutter Losungen, wie da Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden und gekürzt wird und das zusammengewürfelt wird, das ist abenteuerlich. Oder wie das verstümmelt wird. Also bitte mal Zusammenhang lesen und auf den Zusammenhang achten. Es gibt auch geschichtliche Zusammenhänge, in denen was steht. Bitte erforschen, dort Verstand einsetzen, gucken, was war damals. Bestimmte Aussagen stehen in bestimmten Zusammenhängen mit Sitten und Gebräuchen, Kultur und der Umwelt. Es kann wichtig sein, das zu kennen und das Wort wirklich verstehen zu können. Wobei wichtiger als wann was gesagt wurde oder geschrieben ist, in welche Zeit hinein es gesprochen wurde. Da ist manches auch erst noch in der Zukunft gesprochen. Und dass wir eben genau gucken und auch forschen, wie wurde dieser Satz, dieses Wort damals verstanden? Was wissen wir von damals? Und was haben die ersten Hörer damit verbunden? Und was können wir damit heute demzufolge verbinden? Mehrfache Ebenen bedenken. Wenn die Bibel das Wort des ewigen Gottes ist und als solches unvergänglich, dann ist durchaus damit zu rechnen, dass sich so ein Wort mehrfach erfüllen kann oder in verschiedenen Situationen immer wieder sich erfüllt und bewahrheitet. Das ist bei Gott so. Propheten haben oft mehrere Dinge gleichzeitig gesehen, die erst nacheinander kommen, prophetische Perspektiven. Wenn wir ins Gebirge gehen und denken, es ist ein Berg, kommen wir näher ran, merkt man, das sind noch zwei Täler dazwischen, es sind mehrere Berge. Merkt man aber erst einmal dran, so haben die Propheten vieles von ferne geschaut, dann gibt es dann mehrfache Erfüllungen auch. Müssen wir beachten. Im Laufe der Kirchengeschichte hat sich die Lehre vom mehrfachen Schriftsinn herausgebildet, wobei das nicht ganz einheitlich ist, aber es ist hilfreich, diese mehrfachen Ebenen einfach mal mit im Hinterkopf zu haben, also diesen wörtlichen Schriftsinn, Literalsinn, buchstäblichen Sinn, das eigentliche typologische Sinn, Auslegung des Glaubens, dogmatische Konsequenzen, was es also für den Glauben sagt, moralischer Sinn, wie ich das jetzt als Christ in der Liebe leben soll und umsetze, allegorischer Sinn, also soll ich es als Gleichnis verstehen, weist es noch auf was Höheres hin, kann es auf anderes übertragen werden, anagogischer Sinn, das was nach oben führt, auf die ewigen Dinge schon hinweist, auf den Himmel, auf endzeitliche Entwicklung. Entscheidend ist zunächst mal der wörtliche Sinn. Also das, was die Worte in ihrer Grammatik historisch sagen und gesagt haben. Das andere kann manchmal hinzukommen, aber man sollte es nicht unbedingt verbindlich machen. Und ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und dann gibt es ja noch so einen subjektiven Sinn. Also manchmal bekommen Bibelstellen beim Lesen ganz persönlichen Sinn, bis zu einer konkreten Anweisung im Alltag hin. Das kann passieren, ich lese die Losung und weiß, was ich heute machen soll. Oder so. Gibt es abenteuerliche Geschichten im ganz positiven und auch im negativen Sinne. Deswegen sage ich, das darf so sein, dass die Bibel mal so ganz persönlich, subjektiv spricht. Ich darf mit diesen persönlichen Reden Gottes rechnen, wenn ich Bibel lese. Allerdings sollte ich das niemals auf andere übertragen. Und einiges sollte auch in der Seelsorge nochmal nachgeprüft werden, ob man sich nicht doch Wunschvater des Gedankens war. Bei allem, was jetzt so nach Sorgfalt und Anstrengung klang, und es vielleicht auch anstrengend zuzuhören, möchte ich trotzdem sagen, man kann die Bibel auch ganz locker lesen, wie beim Essen, was man im Moment nicht kauen kann oder verdauen kann, darf man erstmal beiseite lesen. Ich sage mal, wie beim Fischessen, die Kreten lege ich erstmal beiseite. Vielleicht sagt mir es später noch was. Es gibt immer noch genug, was ich aufnehmen, verstehen und praktizieren kann. Zu einem Rabbi kam ein Schüler und er sagte, ich mich beunruhigt so vieles, was ich in der Bibel nicht verstehe. Sagt der Rabbi so, mich beunruhigt vieles, was ich verstehe. Reicht immer auch.
Die Bibel ist göttlich genug, um glauben zu können, und menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Da gibt es ein geistliches Grundgesetz: Dir geschieht nach deinem Glauben. Das bedeutet, je nach Glauben werden wir bestätigt finden, was wir glauben. Je nach Glauben werden wir bestätigt finden, was wir glauben. Manchmal gibt es Überraschungen, dann erweitert Gott das, das kann man ihm nicht verbieten. Ansonsten gilt, meine Methode, meine Herangehensweise bestimmt mein Ergebnis. Ich finde das jetzt nochmal wichtig. Ich finde immer das, was ich suche. Rein von Methoden her. Ist das immer so, in der Physik so, in der Theologie genauso. Wenn ich nur Menschliches in der Bibel suche, werde ich in der Regel nur Menschliches finden. Wenn ich Gott in ihr suche, werde ich Gott in ihr finden. Wenn ich Mythen suche, werde ich in ihr Mythen finden. Wenn ich geistliche Realitäten suche, werde ich in ihr geistliche Realitäten finden. Wer zum Beispiel die Berichte über Dämonenaustreibungen für Mythen hält und für Erzählungen aus dem alten Weltbild, was er heute als falsch und überholt betrachtet, der wird doch heute keinen Dämonen begegnen und keine austreiben. Logisch. Es wird sich bestätigen, was er annimmt. Wer die Beschreibungen von Pfingsten und gewisse Manifestationen des Heiligen Geistes für symbolische oder nur im übertragenen Sinne anwendbare Glaubenszeugnisse hält, der wird auch heute keine entsprechenden Erfahrungen machen. Dir geschieht nach deinem Glauben. Wer glaubt, dass es sich bei den geschilderten Dingen um Realitäten handelt, die zum Christsein gehören, und wer sich danach ausstreckt, der wird diese Erfahrung, die die Bibel beschreibt, auch heute machen. Er wird den Heiligen Geist bis hin zu gewissen Gaben zum Beispiel sehr real erleben. Und er wird manchmal auch etwas von finsteren Mächten, von Dämonen sehen und spüren und vielleicht Menschen helfen, die da Probleme haben mit so einem Zeug. Und das wiederum, wenn er solche Erfahrungen macht, wird dazu führen, dass er entsprechende Bibelstellen noch ganz anders versteht. Viel tiefer versteht. Und wird sich auch so in seinem Glauben bestätigt finden. Und dieser neue Glaube wird wieder zu neuen Erfahrungen führen, die wieder zu einem neuen Verständnis der Bibel führen, was wieder zu einem vertieften Glauben führt, der wieder zu neuen Erfahrungen führt. Und die führen wieder zu einem neuen Verständnis der Bibel. Und der Glaube wächst weiter. Und. So geht das weiter bis in den Himmel, wo dann das ganz große Staunen kommt, auch über Gottes unvergleichliches Wort. Ich wünsche euch, dass die Bibel Gottes euch zum Gott der Bibel führt und dass ihr auf diesem Weg vorankommt.